ARD.
Hallo und herzlich willkommen zu dem Science-Podcast eures Vertrauens, der für mich beste und schönste und vertrauteste Podcast 2024. Und auch 2025 wird es so sein. Fakt ab, eine Woche Wissenschaft. Ich bin Sina Kürz, mir gegenüber auf dem Bildschirm die bezaubernde Winterfee Julia Nestlin, live zugeschaltet, oder? Du bist noch in Garmisch-Partenkirchen?
Ich bin live noch in Garmisch-Partenkirchen.
Julia, was machen wir hier in diesem Podcast für alle, die noch am Ende des Jahres einen neuen Podcast ausprobiert haben, nämlich unseren?
Ja, vielleicht so zwischen den Jahren mal was Neues entdecken,
genau,
oder? Ja, wir schauen immer jede Woche, was uns so an Wissenschaft über den Schreibtisch geflattert ist. Und zwar an kuriosen, komischen, sonderbaren Studien, wo wir denken, das fällt im Alltag viel zu sehr runter in der seriösen Wissenschaftsberichterstattung. Da müssen wir genauer hingucken.
Dafür gibt es uns.
Genau. Dafür gibt es uns. Wir kehren immer am Ende einmal zusammen. Ich habe mich heute unter anderem mit Schenken beschäftigt und, wie es die Tradition bei Fakt ab will, natürlich auch zum Ende des Jahres mal wieder mit Käse.
Mit Käse. Ich finde schön, dass jeder so seine Expertise-Themen hat. Und ich bin neidisch, Käse ist eigentlich schon ein sehr schönes Expertise-Thema.
Das sagt Ding. Die Physikerin, die einfach alles weiß.
Es gibt aber keine Käsephysikerin. Aber ich habe gelernt, es gibt Schneephysiker und Schneephysikerinnen, was ich total spannend finde. Und es geht bei meinen Themen auf jeden Fall ein bisschen um Schnee. Wer weiße Weihnachten vermisst hat, da gibt es jetzt Abhilfe. Und ich habe mir zum Jahresende auch nochmal die Google Trends 2024 rausgesucht, diese Suchtrends. Ich will da nochmal drüber sprechen. Das sind auf jeden Fall meine Themen.
Ich bin gespannt. Was ist denn der Fachausdruck für Schneewissenschaft? Nievologie oder so? Boah. Finden wir noch raus
wir
im
noch
Laufe
raus,
der
ja.
Folge. Zunächst beschäftigen wir uns mit Schenken. Weihnachten war ja gerade, also falls ihr gefeiert habt, Happy Christmas noch. Sina, warst du denn so grob zufrieden mit den Geschenken, die du bekommen hast?
Ja, aber Julia, ich gehöre zu den bescheidenen Menschen, die lieber schenken als beschenkt zu werden. Ich brauche nichts. Ich bin glücklich. Ich habe meine Liebsten um mich herum. Es ist Harmonie am Tisch. Es gibt gutes Essen und man ist einfach glücklich ohne Konsum.
Ja, Lirum Larum, vielleicht ist das auch nur eine Form, sich schön zu reden, wenn man eben nichts geschenkt bekommt. Das war nämlich auch der Aufhänger für die Dame, für die Forscherin der folgenden Studie. Die hat nämlich in ihrer Kindheit immer von einer Person aus ihrer Verwandtschaft nichts geschenkt bekommen. Und die war dann teilweise sogar auch bei Geburtstagsfeiern wohl dabei, aber sie hat ihr nichts geschenkt. Sie hat ihr nicht mal irgendwie gratuliert, allen anderen Personen aus der Verwandtschaft aber eben schon. Und sie hat sich gefragt, ist das jetzt nur so ein Knacks bei der einen Person oder ist es vielleicht ein narzisstischer Wesenszug? Sie hat nämlich gedacht, die Person könnte narzisstisch sein. Und Narzissten schenken irgendwie ein bisschen weird. Und deswegen, willkommen zu einem weiteren Psychotest, den wir natürlich nicht 100% ernst meinen, aber mal wieder, vielleicht verrät die Art, wie jemand schenkt, darüber, ob ihr einen Narzissten oder was für eine Form von Narzissten ihr bei euch möglicherweise in der Family hat.
Das ist doch schön.
Aus dem Journal of Personality. Die haben sich eben angeguckt, wie Narzissmus die Motivationen hinter Schenken und die Wahrscheinlichkeit, dass diese Person etwas schenkt, beeinflusst. So, jetzt haben sie unterschieden. Es gibt wohl erstmal zwei Formen von Narzissmus.
Mhm. Es gibt auch ganz viele Formen von Narzissmus, oder? Also das ist ja auch so ein Trendbegriff, mit dem immer um sich geworfen wird.
Ja, schwierig, schwierig. Mhm. Aber in dem Fall sind es jetzt diese zwei Formen, die in dieser Studie auch also wissenschaftlich solide dann auch festgeschrieben wurden. Und zwar, das eine ist die Person, die eher nach Bewunderung durch andere strebt. Ich nenne ihn jetzt mal der Bewunderungssucher. Mhm. Der nutzt Schenken als Werkzeug, um Bewunderung zu bekommen und um soziale Bindungen zu festigen. Aber es geht ihm vor allem darum, dass gesagt wird, oh, du bist ja ein toller Schenker. Also das hast du wirklich, also ist ja Wahnsinn, was du da wieder ausgesucht hast. So. Und dann gibt es noch diejenigen Narzissten, die eher zu narzisstischer Rivalität neigen. Die schenken nicht, weil es den eigenen Status verändern könnte, sondern die sagen eher so, ja, also ich bekomme höchstens Geschenke. Ich habe es nicht nötig, welche zu machen. Ne? Also Geschenke zu machen, beschädigt eher deren Selbstwert. Und bei denen geht es auch darum, also soziale enge Bindungen sind wohl eher unerwünscht. Aber bei beiden geht es natürlich darum, sich selbst irgendwie gut zu fühlen. Die anderen sagen, ich fühle mich natürlich besser, weil ich habe es nicht nötig und besser als alle anderen. Und die anderen sagen, also ich bin besonders gut im Schenken. Ne? Das ist so ein bisschen der Unterschied.
Das ist natürlich auch ein hartes Los für die Art von Narzissten, die anderen Leuten nichts schenken, weil man muss ja irgendwie auch die Waage halten, weil du brauchst ja Menschen, die dich bewundern und dich in deinem Narzissmus bestärken. Du brauchst ja das Publikum. Du musst es ja irgendwie an dich binden. Dann musst du ja, von Zeit zu Zeit auch mal irgendwie was geben. Aber das ist ja dann auch ein guter Trick, wenn du einfach was verschenkst,
wo du dann trotzdem die Aufmerksamkeit bekommst. Also irgendwas,
ja, richtig.
Wo die Leute, das ist so süß, dass du gesagt hast, boah, das ist ein toller Schenker. Das habe ich noch nie gehört, dass man sich immer sagt, boah, das ist, also die Julia, die ist eine richtig gute Schenkerin. Also die hat Ideen, die hat Geschenke, die packt Geschenke unter den Weihnachtsbaum. Unglaublich, eine Pro-Schenkerin.
Das, ja, aber es ist tricky. Es ist wirklich tricky. Also die haben da wirklich einige Studien zu gemacht. Erst 3 Pilotstudien, dann 6 weitere Studien, haben ein breites Panel befragt. Es ging dann um so hypothetische Fragen wie, guck mal, hier ist ein Gutschein für ein großes Versandhaus online. Würdest du das der Person schenken? Oder guck mal, hier ist eine Wunschliste. Was würdest du einem engen Freund davon schenken und so weiter? Und die haben dann natürlich auch immer alle Befragten diese entsprechenden Fragebögen ausgefüllt, die darauf schlussfolgern lassen, ob sie narzisstisch Züge haben oder nicht.
Ah, ne? Also okay, also das ist noch der Zusatz, der Zusatztest, der dazu kommt. Ne? Nicht nur, was, genau, welcher Typ Schenker man, ja, ist, sondern ob, ja, man auch, genau, ob ein Narzisst da drunter ist oder nicht. Oder,
ja,
ein Narzisst.
Ja, ja. So. Folgendes machen jetzt, oder folgende Verhaltensweisen legen jetzt unsere 2 Narzisstentypen laut Studie an den Tag. Die Bewunderwollenderen, die bewundert werden wollen,
ja,
die schenken wirklich gerne und auch oft auch so richtig Lovebombing-mäßig, aber eher so Standardgeschenke. Das ist dann so die Tante, die dir einfach jedes Mal, wenn sie vorbeikommt, so ein Duschgel zuschiebt. Weißt du? So nichts Besonderes. Mhm. Und nichts zu Persönliches. Ein Beispiel, was sie ganz ungern schenken, sind Kristallgläser mit Initialen. Also wenn ich dir jetzt ein Kristallglas schenke, wo SK draufstünde, Sina Kürz,
ja,
das würde ich dir nicht schenken, wenn ich jemand wäre, die selbst als gute Schenkerin bezeichnet werden will. Weil durch die Initialen stehst du mir ein bisschen zu sehr im Fokus bei diesem Geschenk.
Wo hast du jetzt das Beispiel her mit den Kristallgläsern? Hast du sowas gekriegt?
Das kam in der Studie vor. Nee, das kam,
ach, das kam in der Studie vor. Also es, ja, war zum, ja, Auswählen.
Ja. Ach, ich weiß jetzt auch nicht, warum Kristallgläser ein attraktives Geschenk sind, aber sie wurden in dieser Studie als Beispiel genommen. Ja. Also das, wie gesagt, so, sowas, sobald es so ein persönliches Branding hat, das wird sich jetzt zu sehr auf dich fokussieren, mhm, und will,
ah, ja, verstehe,
nicht genug zeigen, dass ich doch eigentlich diejenige bin, die durch dieses Geschenk sich erheben
fantastisch
möchte.
Du musst deine Initialen dann drauf machen einfach. Ja?
Richtig.
Genau. Das sind Kristallgläser mit meinen Initialen, damit du immer an mich denkst, wenn du ein Champagner trinkst.
So ungefähr.
Oder was auch immer man aus Kristallgläsern trinkt.
Ich glaube, so ein Champagner, so ein, oder vielleicht auch so ein
ein Cuvée.
Ein Gott, Sina, du bist doch die sich damit auskennt. Mit diesen Weinmischgetränken.
Ja, klar, genau. Bleiben wir bei Cuvée. Das sprengt den
Namen. Ich habe gerade überlegt, oh, das hat doch so einen Namen. Wie heißt denn das nochmal, wenn es aus dem Elsass kommt? Ach, das ist nicht Cidre? Champagner, sondern, nee, auch so, oh mein Gott, es wird mir am Ende der Folge wieder einfallen. Ja. Das ist schlimm, wenn einem sowas aussieht.
Wir googeln gleich in der Toilettenpause.
Richtig, so. Jetzt noch kurz zu den rivalisierenden Narzissten. Mhm. Die sind diejenigen, die nichts schenken. Und da ist aber interessant, dass sie eben in besonders engen Bindungen nichts schenken. Also Mutter, Tochter, Vater, Sohn.
Oh Gott, wie furchtbar.
Aber in weiter entfernten Bindungen schon eher schenken. Also deine Mutter schenkt deiner Cousine jedes Mal das Duschgel, aber dir selbst nichts.
Boah, das klingt, ja, richtig traumatisierend. Also für alle, ja, die diesen Narzisstentyp in der Familie haben, also es tut mir wirklich sehr leid. Das ist ja wirklich, ja, herzzerbrechend.
Ja, die wollen sich anderen nicht nah fühlen, auch wenn sie anderen wirklich tatsächlich nah sind. Aber sie halten es nicht aus, diese, mhm, Nähe, mhm, zu anderen. Und dass sie vielleicht doch ein verletzliches Wesen sind, was Gefühle hat vielleicht.
Okay.
Das ist meine Interpretation des Ganzen. Da habe ich mich jetzt natürlich ein bisschen aus dem Fenster gelehnt, aber es könnte vielleicht passen. Ja, aber was ich ganz nett finde, sind 2 Sachen, die Studienautorin, die ja selbst offensichtlich keine schöne Geschenkevergangenheit hat, gesagt hat, dass sie jetzt so verstanden hat, dass die Person, die ihr nichts geschenkt hat die ganze Zeit, sich vielleicht, dass sie sich tatsächlich näher waren, als sie dachte. Ne, nur die Person es nicht ausdrücken konnte. Und sie hat auch dazu geschrieben, an alle, die nichts geschenkt bekommen haben oder da vielleicht traurig drüber sind, es hat meistens gar nichts mit euch zu tun, sondern mit denen, die Geschenke machen. Das ist doch irgendwie so ein bisschen tröstlich.
Ja, so kann man es sich irgendwie wieder schön. Ich hoffe, das Raclette hat geschmeckt euch allen. Ist ja also furchtbar traurig. Gut, für alle, die nichts geschenkt bekommen haben, ja, wahrscheinlich gab es auch keine weißen Weihnachten. Also es gibt auch da.
Bei mir schon.
Bei dir schon. Ja,
seit Jahren in Garmisch-Partenkirchen, wo, ja, ich feiere, mal, ja, wieder weiße Weihnachten. Wir laufen rum wie Honigkuchenpferde. Es ist wirklich wie früher. Es ist toll.
Ja,
aber Entschuldigung, dass,
ja,
ich euch
das
jetzt allen so unter die
Nase
reibe.
Aber für alle, die nicht in Garmisch-Partenkirchen.
Dass ich euch den Schnee so unter die Nase reibe.
Ja, die nicht in diesem Winterparadies leben. Ja, ganz genau. Vielen Dank. Alle meine Leute, die mit mir hier im Rheinland oder auch in Frankfurt, wo ich auch oft bin, irgendwie leiden. Es gibt keine weißen Weine. Aber heute tatsächlich war Eis auf den Dächern.
Immerhin.
Ich dachte kurz, ich habe die Roller nur gemacht, so, oh mein Gott, Schnee. Und dann so, ah nein, es ist einfach Minusgrade, es ist einfach gefroren. Pass auf, dass du dich nicht auf die Fresse legst, wenn du rausgehst. Egal. Schnee, wir wollen wieder zu Schnee, nicht zu glatten Straßen. Der Deutsche Wetterdienst hat ja im Dezember eine Statistik veröffentlicht für Schnee an Weihnachten, also die Wahrscheinlichkeit für weiße Weihnachten und wie sie so in den letzten Jahren in Deutschland war, also wie oft es weiße Weihnachten gab an verschiedenen Orten, und es sieht schlecht aus. Es wird tatsächlich immer seltener, dass wir weiße Weihnachten genießen können. Schuld ist die Klimakrise, ist einfach nicht mehr kalt genug. Ja, ist ein Problem. Spannend, ein Problem bei der Klimakrise sind ja Industrieabgase. Ja. Aber, jetzt kommt der Trick, Industrieabgase fördern anscheinend auch den Schneefall in ihrer Umgebung. Das ist doch super.
Ist doch, ja. Die Erde geht unter, aber immerhin haben wir wieder Schnee.
Genau. Wir gehen in einem Winter Wonderland unter. Also, das ist ein Artikel, der ist in der Science erschienen, und es geht darum, wie die Partikel aus industriellen Abgasen die Schneeflockenentstehung fördern. Was haben die gemacht? Die haben sich die Abgase von 67 Industrieanlagen angeschaut, in Russland, in Kanada hauptsächlich. Anlagen, wo zum Beispiel Stahl verarbeitet wird oder Kupfer verarbeitet wird, ne? Kohlekraftwerke, solche Dinge halt. Und dann haben die sich NASA-Satellitenaufnahmen angeschaut. Da kommen ja immer aus diesen kleinen Türmchen, kommen ja so Wölkchen raus, ne? Das sind ja diese schönen Abgase. Und man sieht, dass dort, wo die Wölkchen rauskommen, oben mehr Eiskristalle in der Atmosphäre bilden, bei bestimmten Temperaturen. Mhm. Also zwischen November und Februar.
Anlagern können.
Genau, richtig. Ne? Also es führt zu ungewöhnlichem Schneefall. Und wie du sagst, ne, das sind eben diese Partikel. Generell, wenn es schneit, braucht die kalte Wolke da oben, ne, die braucht immer irgendwelche Partikel, an denen die Wassermoleküle kondensieren können. Ne? Wenn es richtig schön kalt ist, ne, dann ist es meistens irgendwie, weiß ich nicht, irgendein Staub oder Pollen, weiß ich nicht, irgendwas, irgendwelche kleinen Teilchen, die da oben rumfliegen, Wassermoleküle kondensieren da dran, und bei bestimmten Temperaturen gibt es dann richtig dicke Eiskristalle, die werden schwer und die fallen dann irgendwann runter und es schneit.
Toll.
Und das geht natürlich nicht nur mit natürlichen Partikeln, sondern auch mit so schönen romantischen Partikeln wie Metalloxide, Sulfate, Silikate. Auch das kann weiße Weihnachten bescheren. Ne? Also man sieht auch richtig cool in diesen Grafiken im Paper, fand ich richtig nice, diese Satellitenaufnahmen. Du hast, wenn du so ein Türmchen dir anguckst, wo diese Abgase rauskommen, ne, die werden ja oben von den Winden auch immer so weggeweht, ne? Also es verteilt sich so schön, so eine langgezogene Industriewolke. Und darüber sieht man wirklich auf den Aufnahmen, dass da in den Wolkenschichten oben dann diese Schneefallwolke auch so richtig langgezogen ist. Also es ist einfach so eine richtig lange Schneefallwolke, mehrere Kilometer, die eben durch diese Industrieabgase entsteht.
Das ist ja absurd, weil, also bei Städten, das Westend ist ja meistens das noblere Ende von der Stadt, also da sind eher die Villen, und das ist ja historisch so, weil der Wind in Deutschland von Westen kommt und deswegen die ekligen ganzen Abgase und keine Ahnung, auch von den Dampfloks in der Stadt nach Osten geweht hat. So, das heißt, wenn ihr gute Luft wollt, deswegen Westend, aber wenn ihr weiße Weihnachten wollt, dann schön in den Osten ziehen.
Genau, man muss halt seine Prioritäten klar haben. Wenn euch das wichtig ist, dann schaut euch doch mal die Wohnung an, die in der Nähe vom Industrieabwerk vermietet wird. Vielleicht ist das ja irgendwie die nächste für euch.
Ja, es ist ja irgendwie immer noch Weihnachten, ne? Und wer schon eine Weile Fakt abhört, der weiß, Weihnachten und Käse gehören ja einfach zusammen. Fondue, Raclette, wir beschäftigen uns auch immer wieder gerne mit Käse.
Gab's bei dir Raclette? Und mir ist, oder was gab's bei euch?
Tatsächlich nicht, es gab Lachs.
Lachs?
Ja, aber an Silvester wird es bei uns Käsefondue geben.
Okay, dann bereiten wir uns mal vor mit, was ist mit Käse das Thema heute?
So, mir ist eine Untersuchung untergekommen, Käse kann bei Kater helfen. Yes. Das heißt, welchen Käse wir in dieses Fondue reinschmeißen, könnte beeinflussen, wie es uns am nächsten Tag geht. Alkohol an Weihnachten und Silvester, man könnte es auch einfach lassen. Das ist wahrscheinlich das beste Rezept gegen einen Kater. Aber wer trotzdem den ein oder anderen Glühwein zu viel kippt und einen Kater hat, probiotischer Käse soll helfen. Ein kleines bisschen. Hilft immerhin Ratten. Und es ist auch schon mal ein Hinweis, ja, ob es auch Menschen helfen könnte.
Also es hilft Ratten, wenn sie einen Kater haben? Oder was meinst du, es hilft Ratten?
Richtig, ja.
Klar, verkaterte Ratten kennt man an manchen Bahnhöfen.
Ja, ich habe erst mal nachgeguckt, was ist denn nochmal probiotisch? Probiotika sind Zubereitungen, die lebensfähige Mikroorganismen enthalten. Ja, das heißt, hier ist nicht alles abgekocht und tot, sondern irgendwas lebt da drin. Und zusammengefasst sagt die Studie, was in Käse drin ist, kann beeinflussen, was in deiner Leber abgeht und kann so die Vergiftungsprozesse abmildern bzw. die Alkoholabbauprozesse verbessern. Die Leber ist ja ganz schwer am Schuften, wenn wir Alkohol getrunken haben, ne, um das zu zerlegen und so weiter. Und ein Nebenprodukt, was da anfällt, ist Acetaldehyd. Und das kann sich anreichern und das macht unter anderem Kopfweh. Hm. Jetzt gibt es aber so Bakterien, unter anderem Lactococcus lactis oder Lactiplantibacillus plantarum. Die können.
Ja, Harry Potter ist auch so ein Weihnachtsfilm, ne?
Total, ja. Die können die Verstoffwechslung ankurbeln, indem sie eben Leberenzyme boosten und so weiter und den Abbau von Alkohol unterstützen. So, wie wurde das jetzt getestet? Sina, du liebst doch auch immer zu erfahren, wie wurde eine Studie gemacht?
Deswegen mache ich diesen ganzen Podcast, deswegen bin ich immer dabei. Ich will einfach wissen, wie wurde, was, ja, erzähl's. Wie ist es
so, erstmal haben wir Ratten, ne, also Versuchstiere, und die wurden erstmal an einen 12-Stunden-Zyklus gewöhnt, also 12 Stunden hell, 12 Stunden dunkel. Dann mussten sie 16 Stunden fasten und haben dann 25-prozentige Ethanolmischung eingeflößt bekommen. Also die Ratte saß nicht da mit einem sehr kleinen Schnapsglas und hat selbst getrunken, sondern es wurde wie im Labor relativ unromantisch ihr eingeflößt.
Weil sie es wahrscheinlich nicht freiwillig getrunken hätte, so wie das Menschen machen, eine andere Spezies. Ja.
Who knows? Einige Tiere trinken ja freiwillig Alkohol.
Ach so,
aber
stimmt,
ich glaube, das Problem ist, glaube ich, einfach, so eine Rattenhand kann einfach kein Schnapsglas ordentlich halten. Ich glaube, das
steht wahrscheinlich auch so im Paper, warum sich für diese Methode entschieden wurde.
Ich habe es gelesen, es steht nicht drin. Okay. Aber gut. Genau, und dann wurde ihnen nach einer Weile Blut abgenommen und es wurde geguckt, was passiert. So, und ihnen wurde natürlich vor dem Blutabnehmen entweder dieses Käsezeug eingeflößt zusätzlich, also ne, was ich vorgelesen habe, diese probiotischen Bakterien, oder eben nicht. Mhm. Also, das war eine Kontrollgruppe. So, diesen Käse, das wiederum fand ich in der Studie sehr schön, haben sie teilweise selbst gekocht im Labor. Der wurde so richtig schön beschrieben, wo sie die Milch her haben. Die haben sie einem lokalen Supermarkt gekauft übrigens. Und dann haben sie halt beschrieben, wie sie Käse gemacht haben.
Es ist ein Rezept mit im Paper drin, ja? Eine
richtig,
Kochanleitung,
ja.
Das ist doch wundervoll.
Wie man den Käse macht, ja. Genau. Und es kam eben raus, die Ratten, die diese probiotischen Bakterien in sich hatten, die haben eine bessere Generation hingelegt, die Leber war weniger geschädigt. Das heißt, Käse zum Bier, das lobe ich mir. Das ist jetzt der neue Spruch, den wir verinnerlichen können.
Genau, Wein auf Bier, das rate ich dir, und Käse zum Bier rate ich dir noch mehr.
Richtig, so ungefähr.
Das ist der neue Spruch. Und was für Käse war, weil du hast gesagt, es ist nicht jeder Käse, also ich kann jetzt nicht den normalen Raclette-Käse kaufen, sondern es muss, schmeckt der anders?
Also meiner Recherche nach beinhaltet frischer Ziegenkäse die entsprechenden Probiotika oder auch Cheddar.
Okay.
Also wenn wir jetzt unser Raclette- oder Käsefondue an Silvester noch pimpen wollen, dann vielleicht damit. Aber ich habe jetzt noch nie einen Ziegenkäsefondue gegessen, weiß ich nicht.
Ja,
aber
man kann ja mal neue Dinge ausprobieren. Auch vor dem neuen
Jahr
kann man ja schon anfangen.
Ja, und ich meine, wer weiß, ne, nach ausverkauften Regalen hier wegen Dubai-Schokolade, jetzt vielleicht ausverkaufte Käseregale, weil alle auf Ziegenkäse fliegen, weil alle unseren Podcast
hören. Ich würde es mir wünschen, dass dieser Trend durch uns gesetzt wird, dass Ziegenkäse überall ausverkauft ist. Ja.
Ja, und trinkt auch schön viel Wasser, ne? Dehydrierung ist auch nicht zu vernachlässigen. Kater sind komplexe Wesen, macht einfach keinen Unsinn. Kommt gut ins neue Jahr.
Eine Studie von Julia Nestlin vorgestellt über Kater und Ratten. Okay, also bevor jetzt alle Ziegenkäse für Raclette googeln, irgendwelche Rezepte, kommen wir noch zu unserem letzten Thema. Jedes Jahr veröffentlicht Google ja die Suchtrends des Jahres. Was wurde am meisten gesucht? Wer wurde am meisten gesucht? Mich interessiert ehrlich gesagt weniger, welche Persönlichkeiten am häufigsten gesucht wurden, sondern ich will eigentlich mal wissen, welche Fragen hat die Menschheit, welche existenziellen Fragen hat die Menschheit beschäftigt? Was?
Morgens um 3:30, was wurde da gegoogelt?
Ja, genau, welche Wikipedia-Artikel muss ich mir durchlesen? So, und das trackt Google auch, und das ist echt spannend, welche Fragen wurden am häufigsten gegoogelt? Und da steht auch immer, wann genau, und es gibt auch so Kategorien mit Wie-Fragen, Was-Fragen. Ich finde es super, und das habe ich mir zum Abschluss nochmal angeguckt, weil da sind ein paar sehr wichtige Fragen und auch sehr absurde Fragen dabei gewesen in 2024. Diese Fragen habe ich mir angeschaut, die Fragen habe ich wieder gegoogelt. Ich habe gegoogelt, warum die Fragen gegoogelt wurden. Also es war ein wilder Google-Tag für mich.
Ich lieb's.
So, wir starten.
Hast du wieder getanzt? Wir hatten noch neulich die Google oder Wikipedia-Typen. Da haben wir dich doch als Tänzerin im Internet identifiziert. Egal, anderes Thema. Schieß los.
Was? Okay.
Du warst dabei bei der Folge, Sina.
Ach so, okay. Muss ich nochmal nachhören. Also, wir fangen mal mit den Fragen. Erstens, Warum ist Kirschlorbeer verboten? Ja. Das ist die erste Frage. Die war auf Platz 4 der Warum-Fragen in Deutschland. Also es hat viele Leute interessiert. Am meisten Ende März wurde das gesucht. Und auch komischerweise in Mecklenburg-Vorpommern wurde das sehr viel gegoogelt. Keine Ahnung warum, was die Leute da mit Kirschlorbeer zu tun haben. Egal. Also was ist
Kirschlorbeer?
Kirschlorbeer, kennst du?
Kirschlorbeer ist doch giftig, oder? Ist so eine Pflanze im Garten?
Richtig, genau. Ist so eine ganz, ganz...
Die ist verboten.
Nein? Okay, also erstmal ist es... Kirschlorbeer ist nicht in Deutschland verboten. Noch nicht. Also es ist eine, wie du sagst, so eine Gartenpflanze, so eine Heckenpflanze, ganz typisch. Hat jeder schon mal gesehen, ist super beliebt. Die hat so ganz dunkelgrüne, klassische Blätter, so ganz glänzend. Ist sehr widerstandsfähig, kann fast überall gut wachsen, hat dichtes Blattwerk, deswegen ist sie sehr beliebt. Und sie ist nicht in Deutschland verboten, noch nicht. Sie ist in der Schweiz verboten, seit 1.9. Und diese Regel wurde im März verkündet. Und das war anscheinend so eine erschütternde Nachricht, die bis über die Landesgrenzen hinaus zu uns vorgedrungen ist. Und das hat die Leute so zum Nachdenken gebracht. Was ist da los? Was hat die verdammte Schweiz für ein Problem mit meinem wunderschön gepflegten Kirschlorbeer? Der ist ja auch hier in Deutschland sehr groß verteilt. So, und ich sag euch, was ist das Problem? Nicht nur die Schweiz hat ein Problem damit, auch der Artenschutz hier in Deutschland. Denn Kirschlorbeer hat extrem wenig Nutzen für heimische Tiere, weil, du hast schon gesagt, ist giftig, gibt auch kaum Nektar ab, hat auch Blüten, ne? Aber da ist kaum was drin. Also die Viecher können alle davon damit nicht so viel anfangen. Es gibt Vögelchen, die futtern tatsächlich die kleinen Kirschen, die da dran sind. So ein paar Vögel sind das. Die kacken aber leider die Kerne auch wieder irgendwo aus. Und dann verteilt sich dieser Kirschlorbeer und verdrängt die ganzen heimischen Pflanzen. Das ist eine invasive Art. Deswegen, die ist halt super widerstandsfähig, die kann überall wachsen. Und ist einfach zu viel. Es gibt zu viel Kirschlorbeer. Deswegen hat die Schweiz gesagt, Schluss jetzt. Kirschlorbeer verbieten wir jetzt ab 1. September. Und auch noch andere invasive Pflanzen sind verboten, aber vor allem eben Kirschlorbeer. Das hat die Leute am meisten beschäftigt. Also das heißt jetzt nicht, dass alle ihre Hecke da irgendwie rausreißen müssen, das sollte ich vielleicht dazu sagen. Ne? Also das, was jetzt schon gepflanzt ist, das darf auch weiter bepflanzt bleiben. Aber bitte keine neuen Kirschlorbeerhecken.
Okay, also wenn dann dressierte Vögel zu euch schicken, damit die euch dann den Kirschlorbeer pflanzen.
Ja, genau. Genau, haltet euch ein paar Amseln, die dann aus Versehen ein paar Kirschlorbeerkerne bei euch irgendwo pflanzen. So, Frage Nummer 2. Auf Platz 5 der Wie-Fragen ist mir aufgefallen, wie viele Ecken hat ein Stoppschild?
Wurde 1, 2.
Ja.
6?
Nee, aber also es ist ein Sechseck, das habe ich als erstes gedacht, aber dann hat es...
8, natürlich 8, ist ja an allen Seiten flach. 8.
Genau, es hat 8 Ecken. Wurde Ende August am häufigsten gesucht, auch in der Schweiz. Hat diese Frage viel beschäftigt.
Was ist mit der Schweiz los?
Ich weiß auch nicht. Platz 5 war das bei der Schweiz. Und warum wurde das gesucht? Warum hat die Leute Ende August interessiert, wie viele verdammte Ecken ein Stoppschild hat? Wegen dem Dschungelcamp.
Okay. Also, wurde darüber diskutiert.
Genau, da wurde diskutiert. Ich habe es leider nicht gesehen. Es war irgendeine Frage in irgendeinem Spiel da. Es gab zur Auswahl 6 oder 8 Ecken und das hat anscheinend die gesamte Folge für große Diskussionen gesorgt. So ist es halt, wenn du nur Bohnen und Reis zu essen bekommst, ne, dann kannst du auch mal einen Tag lang darüber diskutieren, wie viele Ecken so ein Stoppschild hat. Es sind 8. Ihr müsst nicht mehr googeln. Aber wenn du es googelst, Julia, das wollte ich dich fragen. Weil ich habe es ja auch wieder gegoogelt und es sind ja Fragen, die gegoogelt werden. Ne? Es wird ja geguckt, Kategorie
was. Also richtig ausgeschrieben?
Genau, es wird so ausgeschrieben, wie viele Ecken hat ein Stoppschild? Googeln die Leute. Und ich würde das niemals so googeln. Ich habe halt einfach nur Stoppschild gegoogelt und dann bin ich auf Bilder gegangen.
Ja, dann Bilder. Ja, klar.
Ja. Das verstehe ich nicht, warum so komplette Fragen gegoogelt werden.
Ja, die Leute sind einfach höflich. Die sagen wahrscheinlich auch Bitte und Danke zu ihrer Sprachassistentin zu Hause. Habe ich am Anfang auch gemacht, habe ich mir abgewöhnt.
Stimmt, wir wollen ja nett sein zu Google und zu allen KIs und so.
Aber kurzer Funfact, wie viele Ecken hat eine Schneeflocke?
Auch 8, ne?
Nee, 6.
Ach, scheiße.
Wegen der Wasserstoffbrückenbindung.
Ja, genau, da passen nur, ja, ach Mann, es sind 6 Ecken, weil geometrisch nur 6 Ecken, ne? H2O hat ja hier diesen Winkel, der ist immer gleich und geometrisch. Ich weiß das eigentlich, ich habe mir nur die Zahlen nicht gemerkt. Ach Mann, fuck, ey.
Das ist okay, Sina.
Ja, ist okay.
Okay, scheiße. Nächste Frage, komm.
Ja, nächste Frage. Drittens, was ist eine Kauda? Eine Kauda, C-A-U-D-A.
Ich denke spontan an Noten aufschreiben und irgendeinen wilden Notenschlüssel oder so. Weil es gibt ja Del Senio Alcoda.
Viele
verrückte
Sachen.
So, das klingt irgendwie
Alcoda.
Ähnlich.
Alcoda, ach stimmt. Das ist wieder Wiederholungsdings, ne?
Richtig.
Ja, ja. Nee, aber es wird ja C-A-U-D-A geschrieben. Also könnte so ähnlich sein. Nee, es ist ein Begriff aus der Epigraphik. Und,
Also auch was mit Schreiben.
Ja, was mit Schreiben, genau. Also es ist ein lateinischer Begriff, der für Schwanz oder Schweif eines Tieres steht. Und Damit ist gemeint der Abstrich eines Buchstabens, zum Beispiel beim Q, den man so weiterschwingt. Weißt du, das Q ist ja einfach ein O mit einem Strich unten rechts. Und dieser Strich ist die Kauda.
Ah, cool. Sollte ich eigentlich wissen, ich habe ja so ein kleines Hobby namens Kalligrafie. Peinlich.
Ach, naja. Aber du merkst ja nicht, wie die Sachen heißen, oder? Du kannst sie nur schön schreiben.
Weiß ich nicht. Eigentlich ist es Teil meines Jobs, mir Sachen zu merken.
Warum wurde das gegoogelt? Es war eine Wer wird Millionär-Folge.
Ah, diese Nischensendung.
Ja. Genau, die eigentlich ja niemand guckt. Aber anscheinend sorgt die dafür, dass die Google-Trends sich jedes Jahr daran Krass. Orientieren. Genau, war die 8.000-Euro-Frage. Welcher Buchstabe hat eine Kauda? Und dann gab es dann vier Antworten, vier Buchstaben. Und das Q war die richtige Antwort. Genau. Okay. Haben wir die drei wichtigen Fragen geklärt, die ich noch mal besprechen
Dank.
Wollte? Gerne.
Hier beim Raclette könnt ihr wieder ein paar Funfacts einstreuen.
Wenn der Ziegenkäse gerade schmilzt.
Über euer Richtig.
Genau, könnt ihr einmal darüber sprechen. Wisst ihr übrigens, was eine Kauda ist? Sehr sympathisch, wenn man sowas fragt.
Also, lasst euch euer Raclette-Fondue schmecken oder auch wenn ihr ganz anders feiert oder überhaupt nicht. Kommt gut ins neue Jahr. Und zum Anstoßen, falls ihr dann den alkoholfreien Champagner aus dem Elsass dazu nehmt, mir ist es wieder eingefallen, er heißt Cremant.
Ach, Cremant. Das
fand was für ein befriedigendes Ende dieser Folge.
Okay,
ja.
Gut. Sonst mussten wir nichts mehr klären, oder? Weil das ist ja die letzte Folge des Jahres. Wir müssen jetzt wirklich durch sein mit allen Fragen.
Ich glaube, wir sind durch, ja.
Okay, gut. Und wenn nicht, dann müssen wir es halt verlegen auf Januar. Leute, kommt gut ins neue Jahr.
Ciao.
Tschüss. Übrigens, wir haben noch geguckt, der Begriff für Schneewissenschaft ist tatsächlich Schneewissenschaft oder Snow Science. Also es ist manchmal gar nicht so kompliziert, wie man denkt. Wir könnten aber natürlich auch sagen Nixologie, weil der lateinische Begriff für Schnee ist Nix. Dann ist es Nixologie. Finde ich auch ganz nett. Neue Begriffe hier, erfunden bei Fakt ab. Tragt es weiter in die Welt, die Nixologie.
Die Redaktion hatten Charlotte Grieser und Chris Eckert. Idee Christoph König.
Hallo, ich bin Iska Schregelmann. Im Nachlass meiner Mutter habe ich ein uraltes Kochbuch gefunden.
Falsche Schildkrötensuppe. Krebswürstchen. Lerchen in Kästchen.
Seltsam und typisch. In meiner Familie ging's ja immer ums Essen. In meiner Kindheit gab es Berge davon. Warum das so war? Und dass es in der Kindheit unserer Eltern nach dem Zweiten Weltkrieg nicht genug zu essen gab, das habe ich erst jetzt erfahren.
Die Zeit bis zur Währungsreform war geprägt von Hunger. Wir kannten alles Essbare in Wald, Feld und Wiese.
Ich fahre nach Franken ins Dorf meiner Vorfahren, suche im Wald nach Essbarem, spreche mit Verwandten. Und es wird klar, diese Erfahrungen unserer Eltern und Großeltern prägen auch uns heute noch. Rezepte des Überlebens heißt mein Podcast. Alle drei Folgen gibt es im Feed von Radio Wissen, zum Beispiel in der ARD-Audiothek.